Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir schreiben das Jahr 1605. Die Kirche herrscht über halb Italien. Wer ein Amt haben will, muss dafür Geld locker machen. Und wer ganz nach oben will, wer Gottes Stellvertreter auf Erden werden möchte, der muss nicht Theologie studieren, wie man das vielleicht denken könnte. Der braucht vor allem eins: Seilschaften, Beziehungen, ein ganzes Netzwerk an Verwandten, Gönnern und Beschützern.
Wie werde ich Papst? 7 Kinder, 2 davon sind die Hoffnungsträger und werden auf die Karrierespur gesetzt. Der erste davon ist unser Camillo. Er gilt als Papabile. Ja, er gilt langsam aber sicher als einer derjenigen, die man in die engere Wahl ziehen könnte bei der anstehenden Papstwahl.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Papst geworden ist in einer gewissen Weise die gesamte Familie Borghese. Es ist ein Familienunternehmen, Aufstieg in der frühen Neuzeit. Alles läuft über die Familie als Einheit, nicht über das Individuum. Wenn man sich das Ganze jetzt aus der Sicht der Frühneuzeit anguckt, kann man sagen, das ist ein perfekter sozialer Aufstieg nach den Regeln der Zeit. Wenn man sich das aus heutiger Sicht ansieht, kann man nur eins sagen, es ist ein einziger Abgrund an Korruption.
Seilschaften, Ämterkauf, Patronage. Korrupter kann man den Weg zum Heiligen Stuhl in der frühen Neuzeit wohl kaum beschreiben. Ganz schön übel.
Korruption ist eine Schweinerei. Schädlich für das Allgemeinwohl, sehr zu Recht verboten, sie ist illegal und kriminell.
Das sind starke Worte, mit denen die Historikerin Birgit Emich hier Korruption verurteilt. Und dem kann man sich, glaube ich, ohne Zögern anschließen. Jetzt aber kommt der Haken. Das, was wir heute als korrupt betrachten, zum Beispiel sich ein Amt durch Geld zu erkaufen, das gehörte in der frühen Neuzeit einfach zur Struktur von Staat und Verwaltung mit dazu. Birgit Emich ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre Spezialgebiete sind die Geschichte des Papsttums und die Verwaltung im Kirchenstaat. In ihrem Vortrag hier bei uns erzählt sie ausführlich und sehr anschaulich, wie Camillo Borghese, der älteste Sohn des Grafen Marc Antonio Borghese aus Siena, zum Papst aufsteigt. Je länger man Birgit Emichs Geschichte vom Werdegang Camillos zum Papst Paul V. zuhört, desto mehr fängt man an, die eigenen, vielleicht doch zu einfachen Vorstellungen davon, was korrupt ist und was nicht, zu hinterfragen. Waren Camillo und seine Familie nur geschickte Politiker, clevere Unternehmer, die das herrschende System verstanden haben und nutzen konnten? Oder waren sie wirklich korrupt? Wo endet Geschicklichkeit im Umgang mit dem System und wo fängt Korruption an? Birgit Emich hat ihren Vortrag am 12. Mai 2016 am Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald gehalten. Er hat den Titel »Seit wann ist Korruption schlecht? Seilschaften, Netzwerke und andere nützliche Beziehungen in historischer Sicht?«
Meine erste Frage liegt relativ nah bei dem Vortragstitel »Was ist eigentlich Korruption?« Und hier fällt eine allererste Antwort mal mindestens sehr leicht. Korruption ist natürlich schlecht und zwar immer. Das heißt, dieser Titel ist etwas fragwürdig. Korruption ist eine Schweinerei. Schädlich für das Allgemeinwohl, sehr zu Recht verboten, sie ist illegal und kriminell. Das ist jetzt eher eine Bewertung als eine Definition. Wir sollten uns vielleicht auch um eine Definition bemühen. Und ich habe lange gesucht, wie man Korruption definieren kann und wie kompliziert man dabei werden kann. Und habe dann gedacht, ich gucke mal danach bei denen, die sich auskennen müssen, nämlich bei denen, die hauptberuflich damit beschäftigt sind, nicht korrupt zu sein, sondern Korruption zu bekämpfen. Die erste Definition, die ich gefunden habe, sie stammt von Transparency International, der Vereinigung, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die sich eben als NGO damit beschäftigt, international, weltweit gegen Korruption vorzugehen. Korruption, so die Definition, ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Und der Text geht weiter, Sie können es lesen. Ob Bestechung oder Bestechlichkeit im internationalen Geschäftsverkehr oder im eigenen Land, ob Käuflichkeit in der Politik oder der Versuch, durch Schmiergelder Vorteile zu erlangen. Korruption verursacht nicht nur materielle Schäden, sondern, und darauf werde ich am Ende zurückkommen, untergräbt auch das Fundament der Gesellschaft. Ganz ähnlich definiert eine andere Stelle, die beruflich damit beschäftigt ist, Korruption, nämlich das Bundeskriminalamt. Auch dort finden Sie eine Definition, die allerdings etwas Beamtendeutsch geraten ist. Ich werde deswegen kurz zusammenfassen, was drinsteht. Es geht um den Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eben eines politischen Mandates. Das Ganze erfolgt zugunsten eines anderen. zum Vorteil für sich selbst und um einen Vorteil für sich selbst und einen Dritten zu erhalten. Und das Ganze erfolgt zum Schaden oder Nachteil der Allgemeinheit. Das heißt, wir haben es mit Missbrauch zu tun in dem politischen Feld, mit dem Amtsmissbrauch, mit dem Missbrauch im Amt. Und das kann zweierlei sein, wenn Sie überlegen, wie man ein Amt missbräuchlich behandeln kann. Einmal, indem man Entscheidungen in Sachfragen missbräuchlich trifft, aber auch, indem man die Stelle selbst missbräuchlich vergibt. Das heißt, es geht um Amtshandel, um Amtsentscheidungen und es geht aber auch um Stellenbesetzung. Und es geht auch deswegen um Stellenbesetzung, weil Korruption, das ging jetzt weiter auf der Seite des BKA, auch häufig beschrieben wird als entweder situativ, das ist, wenn Sie mit dem Auto angehalten werden, ein bisschen zu viel getrunken haben und dem Polizisten dann 100 Euro anbieten. Das ist situative Korruption, wenn es denn gelingt. Häufig ist es einfach nur eine schlechte Idee. Das andere, wenn es nicht situativ ist, ist es strukturell. Es gibt eine strukturelle Korruption und von der ist auch die Rede als netzwerkförmig. Und da komme ich wieder mit meiner Stellenbesetzung. Das heißt, Beziehungen werden auf Dauer gestellt, sie werden gepflegt, Leute werden gezielt in Position gebracht durch Patronage, durch Stellenvergabe an die eigene Seilschaft. Das ist strukturelle oder netzwerkförmige Korruption. Auch sie erfolgt zum privaten Nutzen, zum Schaden des allgemeinen Wohls. Weil das allgemeine Wohl eben gefährdet ist, sind die Kernhandlungen des korrupten Handelns, Bestechung, Vorteilsgewährung, Bestechlichkeit und Vorteilsannahme strafrechtlich verboten. In noch umfassenderer Weise sind sie moralisch diskreditiert. Und das ist das, glaube ich, auf das wir uns heute alle einigen können. Es ist im Kern verboten, es ist moralisch diskreditiert. Es geht um Amtsmissbrauch im Interesse privater Dritter zu Lasten zum Schaden des allgemeinen Wohls. Soweit sozusagen die Definition, wie sie das Bundeskriminalamt vorschlägt, wie sie auch die Korruptionsforschung, die soziologische, die politologische und so weiter vorschlägt. Was ich Ihnen jetzt anbieten möchte, ist eine andere Definition, nämlich die der historischen Forschung. Und Sie werden gleich sehen, wie anders diese Definition ist. Diese Definition finden Sie zum Beispiel bei Jens Ivo Engels, der ein sehr einschlägiges Buch geschrieben hat. Das heißt, die Geschichte der Korruption ist im Fischer Verlag in Frankfurt am Main 2014 erschienen. Und Jens Ivo Engels schreibt die Forschung zum Thema zusammenfassend, Korruption sei zunächst mal eine moralische Kategorie, die bewertet, aber nicht präzise beschreiben kann. Sie ist äußerst unscharf und sie ist in ihrer heutigen Bedeutung, diese Kategorie Korruption in ihrer heutigen Bedeutung, erst ab etwa 1800 festzustellen. Das heißt, davor haben wir keinen Begriff von Korruption, mindestens mal nicht diesen Begriff. Und was noch viel schlimmer ist, Jens Ivo Engels sagt, für die Zeit vor 1800 ist die Kategorie der Korruption eigentlich gänzlich nutzlos. So, und das ist das Problem, vor dem Sie mit mir heute stehen. Genau das will ich hier behandeln. Ich werde also der Frage nachgehen, ob das so ist und wenn ja, was das alles für unseren Begriff von Korruption heute heißt. Das Ganze werde ich an einem historischen Beispiel tun. Mein Beispiel ist schon, das können Sie der Vorrede ahnungsvoll entnehmen, das Feld, in dem ich meinen Forschungsschwerpunkt eben habe. Das ist Rom, das Papsttum, die Kurie, der Kirchenstaat, der Papst und hier vor allen Dingen der Papst als weltlicher Herrscher. Also ich mache keine Theologiegeschichte, keine Kirchengeschichte im engeren Sinne, sondern es geht um dieses politische Gebilde Rom, Kirchenstaat, Papsttum. So, aus der Sicht der Korruptionsdebatte bieten sich zwei Aspekte an, die wir hier untersuchen müssen, wenn es um Korruption gehen soll, wenn man nach korruptem Handeln fahndet. Das ist einmal die Stellenvergabe und zum anderen die Amtsführung. Kombiniert man jetzt diese beiden Aspekte, um die es gehen soll, mit meinem Themenfeld, nämlich dem Papsttum, ergeben sich zwei Fragen, die ich auch im Folgenden behandeln will. Und die lauten erstens, wie werde ich Papst? Und zweitens, wie regiere ich als Papst? Ich fange mit der ersten Frage an. Wie werde ich Papst? Um das zu illustrieren, werde ich eine längere Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte eines derjenigen, die es geschafft haben, die Papst geworden sind. Und derjenige heißt Camillo Borghese. Als Papst hat er sich den Namen Paul V. gegeben. Seine Regierungszeiten sind 1605 bis 1621. Jetzt werden Sie vielleicht denken, Paul V. nie gehört, und zwar sehr zu Recht. Paul V. ist tatsächlich einer der weniger berühmten Päpste. In seiner Regierungszeit fällt zwar, also bis 1621, fällt zwar 1618, der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, aber Paul V. selbst kann weder triumphale Siege sozusagen für sich verbuchen, noch auch größere Skandale. Er ist ein eher durchschnittlicher Papst und gerade deswegen ist er interessant für mich. Er ist nämlich durchschnittlich auch im Sinne von typisch. Er ist ein ganz typischer Papst der frühen Neuzeit. Und das heißt, Sie können hier heute mit mir an Paul V. eine Reihe typischer Merkmale der Päpste der frühen Neuzeit kennenlernen, was die soziale Herkunft, die Ausbildung, Karrieremuster angeht, was also die Faktoren betrifft, die über den Erfolg entscheiden. Und deswegen ist an seinem Beispiel einiges über das Papsttum der frühen Neuzeit insgesamt zu lernen und auch über andere strukturellen Aspekte der frühneuzeitlichen Geschichte in Europa allgemein, also das schon mal zur Vorwarnung. Es gibt nur einen zweiten Grund, warum ich Paul V. hier ausgewählt habe. Er ist zwar durchschnittlich im Sinne von typisch, aber er hat doch auch Spuren hinterlassen und eine dieser Spuren kennen Sie mindestens dann, wenn Sie schon mal in Rom waren und aufmerksam auf die Fassade des Petersdoms geblickt haben. Dort sehen Sie nämlich in der Mitte der Widmungsinschrift Paulus Quintus Burgesius Romanus. Und das ist er. Das ist Paul V., der sich hier verewigt hat. Paulus Quintus, Paul V., Burgesius aus der Familie Borghese, Romanus, ein Römer. Und schon hier fangen die Merkwürdigkeiten an. Er war nämlich kein Römer. Das behauptet er hier nur und warum, werde ich Ihnen darlegen. Camillo selbst, Camillo Borghese, um den es hier geht, ist zwar durchaus in Rom geboren worden, stammt aber aus einer Familie von Zugereisten, von Neigschmeckten, je nach Region, wie auch immer Sie das nennen wollen. Also sie kamen erst unlängst aus Jena, aus der Toskana nach Rom und er nennt sich hier sozusagen ganz traditionsbewusst Römer. Naja, sein Vater Marcantonio stammt aus dem städtischen Patriziat der Stadt Jena und geht nach Rom etwa um 1537, weil er dort Aufstiegsmöglichkeiten sieht, nämlich Aufstiegsmöglichkeiten für sich als Jurist. Er ist Jurist, er ist, da er eine Familie hat, naheliegenderweise kein Geistlicher, sondern ein sogenannter Laienjurist. Also ein Jurist im Laienstande, der aber dennoch an der Kurie Dienst tun kann. Es gibt bestimmte Positionen für weltliche Juristen an der Kurie. Dort hat er auch ziemlich Erfolg, was sich auch darin manifestiert, dass er seinerseits einheiraten darf in das römische Patriziat. Und damit ist der erste Schritt getan, von Siena nach Rom. Rom hat eine gewisse Zentralfunktion natürlich auch und vor allen Dingen dank der Kurie. Und dementsprechend auch aus historischen Gründen hat der römische Adel einen gewissen Sonderstatus innerhalb Italiens. Und römisches Patriziat ist allemal besser als Patriziat von Siena oder von sonst wo. Das heißt, das war schon mein erster Karriereschritt, der sich hier manifestiert, durch eine juristische Karriere. Die weiteren Aufstiegshoffnungen der Familie ruhen auf den beiden ältesten Söhnen, insgesamt 7 Kinder. Hat dieses Ehepaar, also Marcantonio Borghese und die römische Patrizierin Astalli, 7 Kinder, 2 davon sind die Hoffnungsträger und werden auf die Karrierespur gesetzt. Der erste davon ist unser Camillo, er ist im September 1552 geboren. Der zweite ist sein jüngerer Bruder Orazio, 16 Monate jünger als er. Auf diese beiden Söhne konzentrieren sich die Aufstiegspläne der gesamten Familie und auf diese beiden Söhne konzentrieren sie auch die Ressourcen, die sie haben, um einen möglichen Aufstieg zu finanzieren. Aufstieg, das heißt in der frühen Neuzeit auch. Sie sehen, wir sind gar nicht so weit entfernt von modernen Kategorien und Vorstellungen. Ausbildung, Qualifikation, aber eben nach einem bestimmten Muster, eine bestimmte Form von Ausbildung. Soweit man aus dem städtischen Patriziat stammt und sich das auch leisten kann, ist das naheliegende Muster zunächst zu studieren. Und zwar hier vor allen Dingen, also die beiden Borghese-Brüder studieren in Perugia oder man studiert in Rom. Und das gilt eben auch für die Päpste der frühen Neuzeit. Wenn man sie sozusagen in Reihe anguckt, haben die allermeisten studiert. Es gibt einige wenige Ausnahmen, aber wirklich nur sehr wenige Ausnahmen. Und die allermeisten von denen, die studiert haben, haben das in Rom getan und auf Platz 2 kommt Perugia. Also die Borghese-Brüder sind schon mal nicht schlecht unterwegs, was den Studienort angeht. Und auch was die Wahl des Studienfaches angeht, tun sie das, was fast alle Päpste der frühen Neuzeit studieren. Nämlich, was studieren Päpste? Natürlich nicht Theologie. Sie studieren Jura, sie studieren die Rechte, und zwar so die sogenannten beiden Rechte. Was ist gemeint mit den beiden Rechten? Das ist das Kirchenrecht auf der einen Seite, das mag für angehende Päpste, angehende Kuriale naheliegen, aber eben auch das weltliche Recht, das alte römische Recht. Die beiden Rechte werden studiert, und das tun eben auch Camillo und Orazio, die eben auch von der Sozialstruktur her gesehen aus der richtigen Kundschaft kommen, also aus dem Patriziat der ober- und mittelitalienischen Städte. Das ist so das Milieu, aus dem die Päpste der frühen Neuzeit kommen. Sie studieren am richtigen Ort, und zwar das richtige Fach, nämlich die beiden Rechte, und erwerben beide als Studienabschluss den Doktortitel, sein Doctor Utriusque Juris, Doktor beider Rechte, das steckt da drin. Damit stehen ihnen verschiedene Wege offen und sie gehen verschiedene Wege. Horatio, der jüngere Bruder, orientiert sich am Vorbild des Vaters und wird Jurist, und zwar Jurist im weltlichen Stand. Camillo hingegen wird Geistlicher. Das hat wohl auch mit persönlicher Neigung zu tun, aber schon auch mit Streuung von Karrierechancen innerhalb einer Familie. Er hat bereits 1568, wenn Sie nachrechnen, mit 16 Jahren, die erste Tonsur erhalten, also sich die Haare scheren lassen. Das ist sozusagen der erste niederschwellige Schritt in den geistlichen Stand in dieser Zeit. Das ist noch nicht ganz verbindlich, aber doch sozusagen eine Willensbekundung. Und er wird auf diesem Weg weitergehen. Wichtiger als die erste Tonsur ist seine erste Stelle in der kurialen Hierarchie und die folgt relativ bald. 4 Jahre später wird er sogenannter Referendar der Signatura Justitiae. Das ist jetzt ein bisschen umfänglich zu erklären, das lasse ich auch bleiben. Was wichtig ist, es ist die erste Stufe in der Karriereleiter der Prälatenlaufbahn. Die Prälatenlaufbahn sind die wichtigen, die vorne stehenden Kleriker Roms und die Prälatenlaufbahn beginnt mit dem Eintritt in eine als Referendar, das sind wie heute Rechtsreferendare, die tragen wirklich auch Fälle vor. Also das ist vom Tätigkeitsprofil durchaus vergleichbar. So, und das wird er nun, er steigt ein in die höhere Geistlichkeit. Das tun alle, die an der Kurie etwas werden wollen. Dafür gibt es Eingangsvoraussetzungen und die erfüllt Camillo. Man muss aus dem Stadtadel kommen, also patrizischer Herkunft, wenn nicht gar sozusagen landadliger, aber das ist in Italien ziemlich ähnlich, Herkunft sein. Man muss ehrlich, ehelicher Geburt sein und man muss ein Mindesteinkommen haben. Camillo hat das alles und er weiß auch bald, dass er auf dem richtigen Weg ist, weil sich die Erfolge sozusagen häufen. Er empfängt dann auch das, was sozusagen der endgültige Eintritt in den geistlichen Stand darstellt, nämlich alle 7 Weihen, die niederen und die höheren Weihen, nämlich im Jahr 1577, also 9 Jahre nach der ersten Tonsur. Und 1577 tut er das nicht zufällig, sondern genau, weil er in diesem Jahr zu dieser Zeit ein Amt erhält, das ihn wieder auf andere Wege bringt oder zu anderen Aufgaben führt. Er wird Vikar, also Stellvertreter des Kardinalerzpriesters von Santa Maria Maggiore. Er ist damit der Stellvertreter des höchsten geistlichen Würdenträgers an einer der großen römischen Hauptbasiliken. Und da empfiehlt sich dann schon, auch mal die Weihen zu empfangen, ja, wenn man so ein geistliches Amt eben hat. Damit ist er Vollmitglied des geistlichen Standes und auf seinem Weg durch die römischen Karrierestufen auf einem sehr guten Weg. Es folgen andere Posten. 1581 wird er Datar der Penitentiarie. Datare sind Leute, die das Datum auf die Urkunde schreiben, deswegen heißen die so oder deswegen heißt das Datum so. Und er ist in der Penitentiarie tätig. Das ist die Behörde, die für Gewissensfragen und Probleme der Sündenvergebung zuständig ist. Also unser Camillo ist schon an prominenten Positionen. Einige Jahre später wird er, und das ist jetzt interessant, plötzlich Vizelegat von Bologna, 1588. Das heißt, er, der eben noch Datar war in dem Amt für Sündenvergebung und hohe kirchliche Position in der Stadt Rom innehat, wird plötzlich in die Provinz geschickt und wird Provinzverwalter. Er wird Stellvertreter des Legaten von Bologna. Es ist seine erste Bewährungsprobe im Verwaltungsapparat des Kirchenstaates. Und das betone ich deswegen, weil in diesem Amt zweierlei interessant ist. Es ist ein Verwaltungsamt in der Provinzverwaltung des Kirchenstaates und das bekommt er nach all diesen kirchlichen Positionen und Weihen. Ja. Dass er Ämter in den Behörden für kirchliche Fragen innehatte als Geistlicher, ist kein Zufall, aber hier sehen wir zum ersten Mal, was ganz, ganz typisch ist für die Verhältnisse der Zeit, nämlich dieses unentwirrbare Ineinander von Geistlichem und Weltlichem. Das geht querbeet durcheinander und es ist dann auch kein Irrtum oder Zufall, sondern es ist ganz normal, dass es durcheinander geht. Es ist nämlich deswegen ganz normal und sinnvoll, weil das Papsttum, die Kurie der frühen Neuzeit, eine ganze Reihe von Aufgaben hat und immer die gleichen Leute für verschiedene Aufgaben eben einsetzen muss. Es gibt zum einen die Weltkirche, das ist klar, der Papst als Oberhaupt der Kirche braucht natürlich eine Reihe von kirchlichen Würdenträgern. Er braucht Bischöfe, er braucht so Leute wie Kardinalerzpriester und so weiter, er braucht Kardinäle, er braucht Vikare, Vertreter für all diese Herrschaften, also geistliches Personal. Aber es gibt natürlich auch Verwaltungsbehörden, die sich um kirchliche Fragen kümmern. Sie alle kennen die Inquisition. Die Inquisition ist nichts anderes als eine römische Verwaltungsbehörde, die für Glaubensfragen zuständig ist und funktioniert wie eine Verwaltungsbehörde. Also die hatten einen Sekretär und eine Registratur und ein Archiv und so weiter. Und solche Behörden gibt es in Rom in großer Zahl, die also zuständig sind für religiös-theologische kirchliche Fragen der Weltkirche. gibt auch die Kongregation für Heiligsprechungen, wenn sie was Positiveres haben wollen als die Inquisition. Also Ausschluss und Beförderung und so weiter halt wird alles in diesen römischen Kongregationen, Gremien, Behörden geregelt. So, nun hat der Papst aber nicht nur die Weltkirche zu verwalten, sondern auch noch ein eigenes Territorium. Das ist der Kirchenstaat. Kirchenstaat ist heute immer noch das Gebiet, in dem der Papst der Landesherr ist. Das ist heute in einer völligen Schrumpfform nur noch geblieben, Vatikanstadt. Ja? Also dieses Mini-Territorium in Italien, können Sie einmal rumlaufen. Das ist eine absolute Monarchie bis zum heutigen Tage, hat mit einem bestimmten völkerrechtlichen Status. Das ist das Hoheitsgebiet des Papstes, auch als weltlicher Landesherr. Und dieses Territorium war in der Frühneuzeit, im Mittelalter, in der Frühneuzeit etwas größer. Das hat nämlich halb Italien umfasst. Also der Kirchenstaat, ich habe leider eine Karte vergessen, der Kirchenstaat reicht bis oben, Bologna, Venedig, so, da geht's los, ja, bis unten kurz vor Neapel. Ja, dieser Teil Italiens ist in der frühen Neuzeit das weltliche Herrschaftsgebiet der Päpste. Und das müssen die irgendwie verwalten. Und da liegt es ja nun nahe, dass man auch Verwaltungsbehörden braucht, sowohl in der Peripherie, wie eben zum Beispiel in Bologna, als eben auch in Rom, da braucht man Zentralbehörden. Die Zentralbehörden der Staatsgewalt sind in Rom. Das heißt, hier kommen zu den kirchlichen noch andere dazu, nämlich solche für weltliche Fragen, für weltliche Verwaltungsfragen. In Rom heißen diese Behörden Kongregationen. Das sind kollegiale Behörden mit Kardinälen, Experten, Sekretären und so weiter. Und es gibt zwei verschiedene Typen, das sagte ich schon. Es gibt Kongregationen eben für Weltliches, für Verwaltung, Staatsverwaltung und für die Kirche. So, und dieser Behördenbildungsprozess befindet sich im steten Ausbau, hier wie überall. Ist ein Staatsbildungsprozess im vollen Gange, der eben sich auch äußert in der Ausbildung von Behörden, die Ämter zu vergeben haben und Amtshandlungen tun. Also Sie sehen, ich habe das Thema nicht völlig vergessen. Und diese Kongregationen werden in Rom weiter ausgebaut und ausgebaut. Bestimmtes Eckdatum ist das Jahr 1588 mit der Kurienreform von Papst Sixtus V. Seitdem gibt es 15 fest installierte Behörden, 9 für kirchliche Fragen und 6 Behörden für die Fragen der Staatsverwaltung. Man kann es auch so sagen, für Seelen, Heil und Wasserbau, ja, sie finden in Rom für alles eine Spezialbehörde. Ja. Und zwar in der Form von Spezifizierung und Spezialisierung, wie sie für europäische Verhältnisse derzeit vorbildhaft und fortschrittlich ist. Ja. Das heißt, wir haben hier sozusagen einen Vorreiter der europäischen Behördenentwicklung, den wir hier im Entstehen begriffen sehen und der eben auch mit Personal bedient werden muss. Dazu kommen weitere Aufgabenfelder. Es gibt die Finanzverwaltung. Die Apostolische Kammer ist zuständig für die Einnahmen aus dem Kirchenstaat, Steuern und so weiter. Es gibt aber auch noch Einnahmen aus der Weltkirche, die aus den Bistümern der Welt sozusagen nach Rom fließen. Die müssen verwaltet werden. Dafür gibt es andere Stellen. Als Oberhaupt der Weltkirche, aber auch als Herrscher eines eigenen Staates, braucht der Papst aber noch mehr. Er braucht einen diplomatischen Apparat. Er braucht also Nunzien in ganz Europa, die da unterwegs sind. Er braucht Diplomaten, die auch in Rom akkreditiert sind. Er braucht ein diplomatisches Netz. Und auch hier ist die Kurie und das Papsttum federführend in der Entwicklung Europas, was die sozusagen Entfaltung der diplomatischen dauerhaften Strukturen angeht. Vor Ort sind es die Nunzien, die Rom vertreten, bis zum heutigen Tage. Und auch bis zum heutigen Tage ist es in Rom selbst das sogenannte Staatssekretariat, das die Korrespondenz mit diesen Leuten führt. Es kommt noch dazu, dass die Justiz, da braucht man wieder eigene Leute, und das Militär. Und beim Militär wird es so ein bisschen speziell. Sie kennen wahrscheinlich diesen auch rechtsverbindlichen Satz, die Kirche vergießt kein Blut. Das heißt, Kleriker dürfen keine Militärfunktion haben. Das heißt, hier müssen Laien ran. Ja? Und auch hier braucht man Leute, die diese Ämter übernehmen. Auf allen anderen Feldern, was auch immer, Finanzverwaltung, Justiz, Glaubensfragen, Kirchenfragen, Staatsverwaltung, treffen wir Geistliche, und zwar in der frühen Neuzeit fast ausschließlich Geistliche, und zwar echte Allrounder. Diese Geistliche müssen alles können. Das heißt, die Karrieren haben mitunter einen gewissen Schwerpunkt, aber es gehört immer beides dazu, kirchliche Würden und Verwaltungsämter, die Zuständigkeit für kirchliche und weltliche Fragen. Und angesichts dieser Mischlagen wird vielleicht klar, warum in der frühen Neuzeit Päpste keine studierten Theologen sind, sondern Doktor beider Rechte. Ja. Kirchenrecht und weltliches Recht, diese Mischlage manifestiert sich in diesem Studium und diesem Studienabschluss, in dieser Qualifikation, die die Päpste mitbringen. Camillo Borghese wird als Vizelegat von Bologna froh gewesen sein über sein Studium nicht nur des kirchlichen, sondern auch des römischen Rechtes, weil er hier nur mit den Fragen der Provinzverwaltung und der Rechtsprechung zu tun hat. Was noch auffällt an diesem Posten des Vizelegaten, ist das Vize vor dem Legaten. Er ist als Stellvertreter dort, und hier wird es jetzt langsam für unsere Frage nach Netzwerken und so weiter interessant. Er ist nämlich der Stellvertreter für den Kardinallegaten, also er selbst ist ja noch kein Kardinal, für einen Kardinal, der Legat von Bologna wird, aber selbst in Rom residiert, den Titel des Kardinallegaten führt, aber vor Ort die Arbeit einem Vizelegaten überlässt. Und dieser Kardinallegat heißt Kardinal Montalto, ist der Neffe des amtierenden Papstes Sixtus V. Und das zeigt eines, Camillo Borghese scheint in dieser Phase das Vertrauen des Papstes Sixtus V. Zu genießen, mindestens mal genug Ansehen in Rom, um als persönlicher Stellvertreter eines päpstlichen Neffen nach Bologna geschickt zu werden. Und dafür spricht auch seine gesamte bisherige Ämterlaufbahn, wenn man das zusammenfassen wollte, alles verläuft nach Maß. Camillo ist offenbar nicht ganz ungeeignet für seine Aufgaben, er genießt ein gewisses Ansehen. Das genügt für eine gemächliche Karriere, für das, was man auch Cursus Honorum nennt, die Ämterlaufbahn. Das ist ein klassischer Verdienstaufstieg, den wir auch in modernen Verhältnissen uns so vorstellen können. Ein Amt folgt dem anderen mit jeweils höheren und anderen Ansprüchen. So, kurzer Seitenblick auf den kleinen Bruder. Was macht Orazio? Er steckt auch eine erfolgreiche Karriere ein, nämlich als Laienrichter, Laienjurist wie sein Vater. Er bringt es bis zum Amt eines sogenannten Konsistorialadvokaten, da steckt alles drin, was es ist. Das ist ein Advokat, der aber im Konsistorium, also eben in der Vollversammlung der Kardinäle vor dem Papst, tätig sein darf. Ja, der vertritt Fälle vorm Konsistorium. Das ist das höchste Amt für einen Juristen, der nicht geistlicher ist, das man in Rom bekommen kann. Und das schafft er. Er schafft es, indem er die Stelle übernimmt, die sein Vater schon hatte. Hier sehen wir, es könnte geholfen haben, dass es da Vorläufer in der Familie gab. Aber wie auch immer es dazu gekommen ist, das ist eine ansehnliche Karriere, aber es genügt ihm nicht. Und jetzt wird es spannend. Der Jurist Orazio fängt nämlich an, sich Gedanken zu machen, wie er seine Karriere befördern könnte und setzt jetzt auch auf die Kirche, auf eine Karriere in der Kirche. Das tut er als Laie. Das ist insofern kein Problem, weil man immer wieder bestätigt findet, dass Weihen, die geistlichen Weihen, auch nachgeholt werden können oder dann empfangen werden können, wenn man sie wirklich ernsthaft braucht. Das heißt, wenn man gesagt bekommt, Sie werden Kardinal, kann man sagen, dann empfange ich noch die Weihen. Das ist sozusagen der Punkt, an dem dann das geboten erscheint. Wobei man auch sagen muss, dass in der frühen Neuzeit bei weitem nicht alle Kardinäle die Weihen empfangen haben. Also das muss man auch sozusagen in frühneuzeitlichen Klammern sehen. Wie auch immer, also er sagt sich, ich kann ja auch als Laie, wenn dann, das nachholen und eben da auf eine Karriere in der Kirche setzen. Nur was will er denn machen als Jurist, der noch nicht mal geistlicher ist? Wie will er denn Kardinal werden? Das ist nämlich sein erklärtes Karriereziel. Der kleine Bruder Orazio möchte Kardinal werden. So, und wie möchte er das jetzt anstellen? Hier sehen Sie jetzt einen etwas nicht mehr modernen Karriereweg oder vielleicht auch doch, wer weiß das schon. Der führt nämlich ganz eindeutig über das Geld. Und um das zu verstehen, muss man sich mit einem Phänomen bekannt machen, das für die frühe Neuzeit ganz typisch ist, aus moderner Perspektive zuweilen etwas verwirrend wirkt und das ich Ihnen deswegen kurz schildern will. Und das ist das sogenannte Ämterkauf, der Ämterhandel. Ja, man kann Ämter kaufen, das ist praktisch. Ja. Man kann natürlich nicht geistliche Ämter und Würden kaufen, das ist Simonie, das ist eine Todsünde, das ist strikt verboten und das macht man auch nicht. Also man kann nicht das Kardinalat einfach kaufen. Nicht einfach, nur halt anders halt. Ja. Man kann nämlich andere Ämter kaufen, die dann irgendwie doch bis zum Kardinalat führen. Und genau das werden Sie jetzt sehen. Aber zunächst nochmal zum frühneuzeitlichen Ämterkauf. Was ist das? Das ist weit verbreitet in ganz Europa. Denn es ist überall notwendig. Überall brauchen die entstehenden Staatsgewalten, die Monarchien, Fürstentümer, die sich hier entwickeln, Geld. Für Kriege auf der einen Seite, für den Ausbau dieser Apparate, die sich entwickeln und entwickeln auf der anderen Seite, eben für das, was man Staatsbildung nennt. Ja. Also für diesen Prozess braucht man Geld. Woher kann man das nehmen? Aus Steuern. Oder aber Variante B, und beides taucht immer kombiniert auf, aus dem Staatskredit. Das heißt, der frühneuzeitliche Staat nimmt Schulden auf. Ja. Und eine Form dieses Schuldenaufnehmens, dieses Staatskredits, ist der Ämterkauf. Und das funktioniert so, der Staat verkauft einige seiner Ämter, kassiert dafür auf einen Schlag eine größere Summe, nämlich den Kaufbetrag. Und der Käufer des Amtes erhält dafür die Amtsbezüge, die dieses Amt so abwirft. Ja, das ist in der Regel kein festes Gehalt, wie es modern wäre, sondern das sind Gebühren, die für Amtshandlungen entstehen, die diesem Amt obliegen. Das können aber auch Strafgelder sein, die dieser Amtsträger verhängen darf und so weiter. Diese Einnahmen fließen an den Inhaber des Amtes, der es ja gekauft hat und deswegen Inhaber ist. Und damit finanziert er sich. Im Laufe der Zeit kommt auf diese Weise der Kaufpreis wieder rein. Und deswegen kann man sagen, Ämterkauf ist eine Form von Staatskredit. Der Kaufpreis ist der Kredit für den Staat. Und die Amtserträge, die so nach und nach kommen, sind Zins und Tilgung für den Käufer. Das ganze System funktioniert deswegen so gut, weil es den Staat interessiert, weil er Geld kriegt, also Kredite gewährt bekommt. Es funktioniert aber auch gut, weil es für den Käufer gut ist, weil nämlich Kaufämter soziales Ansehen mit sich bringen. Sie kennen wahrscheinlich alle die Bezeichnung Amtsadel. Ja? Die französische Noblesse de Robe von der Amtsrobe halt. Ja? Das sind Leute, die nicht adlig sind ursprünglich, die aber ein Amt kaufen. Und mit diesem Amt ist der Adel verbunden. Das heißt, die kaufen sich praktisch den Adelstitel damit, indem sie ein Amt kaufen. Und das macht das interessant. Ja. Da entsteht eine ganze soziale Schicht in Frankreich, auch in Spanien im Übrigen, dieser Amtsadel, der über den Ämterkauf eben sozusagen generiert wird. Damit verbunden sind auch weitere Aufstiegschancen. Man lernt andere Leute kennen, hat andere Aufgaben und so weiter und so fort. Deswegen ist der Ämterkauf, ist der Ämterhandel ein gängiges, reguläres Mittel der Staatsfinanz in der frühen Neuzeit. In Preußen im Übrigen auch. Ja. Also häufig entsteht ja so der Eindruck bei Dingen, die ich erzähle aus dem römischen Umfeld, das gibt es nur in Rom. Also das gibt es auch in Preußen. Und es gibt vieles von dem, was ich sage, auch in Preußen, Brandenburg und so weiter. Es gibt es nämlich überall, weil es allgemein europäische Phänomene sind. In Rom gibt es das auch vielleicht noch ein bisschen früher und vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter. Die Kirche ist als eine global, dann ab irgendwann global agierende Institution, Expertin in Finanzpraktiken. Sie entwickelt diese und auch andere Techniken des Staatskredits als erste und sozusagen federführend und mustergültig für Europa. Das Problem bleibt aber, geistliche Ämter darf man nicht kaufen. Nun hat die Kirche, deswegen habe ich Ihnen das so ausführlich dargelegt, ja aber noch andere Aufgaben und andere Ämter. Und diese Ämter in der Verwaltung zum Beispiel, in der Finanzverwaltung zum Beispiel, die kann man kaufen. Und genau ein solches Amt möchte Orazio Borghese kaufen. Er möchte nämlich das Amt eines sogenannten Kammerauditors erwerben. Der Kammerauditor ist ein Jurist in der Kammerverwaltung, in der Finanzverwaltung, immer noch ein Jurist, ein weltlicher Jurist. Und dieses Amt kostet 60.000 Scudi. 60.000 Scudi, das ist, also es gibt Listen in Rom, was welche Ämter kosten und so, da können Sie das nachgucken. 60.000 Scudi, das ist das Vermögen einer mittelschweren Familie. Also mit diesem Geld kann eine ganze Generation von Leuten ihr Leben durchbringen praktisch halt. So viel kostet dieses eine Amt und Orazio möchte das kaufen und man fragt sich, warum halt. Was sozusagen ist mit diesem Amt eines Juristen in der Finanzverwaltung verbunden? Man darf eines ausschließen, nämlich, dass diese Investition sich über die Amtsgefälle amortisieren würde. Sie kriegen 60.000 Scudi über Amtserträge nie rein, halt nie. Ja. Es muss also einen anderen Grund geben. Und der andere Grund liegt in dem sozialen Aufstieg, der eben dadurch möglich ist, Stichwort Amtsadel. Das gibt es auch in Rom, nur in Rom sieht es ein bisschen anders aus. In Rom funktioniert es nämlich so. Wer diese 60.000 Scudi anlegt und dieses wahnsinnig teure, mit das allerteuerste Amt überhaupt kauft, ja, der darf damit rechnen, nach ungefähr 6 Jahren zum Kardinal befördert zu werden. So, und warum ist das so? Ganz einfach, weil Kardinäle keine Kammerauditoren sein dürfen und das mit der Beförderung zum Kardinal der Inhaber des Amtes sein Amt verliert. Das heißt, das fällt zurück an die Kurie, ja, und die Kurie kann es neu verkaufen. Ja, nach 6 Jahren. Und dann sagt man, okay, 60.000 Scudi angelegt, viel Geld, aber in 6 Jahren bist du Kardinal. Ja. Das ist natürlich kein Kauf eines geistlichen Amtes. Ja. Aber das ist ein Weg ins Kardinalat, der in der Forschung auch, Christoph Weber hat ein großes Buch geschrieben über Wie werde ich Kardinal, auch gekaufte Kardinalshüte bezeichnet wird. Und das ist de facto ist es natürlich so, das ist eine Investition, die wirklich nur funktioniert mit dem Gedanken, in 6 Jahren kriege ich als Entschädigung für diese enorme Investition in den Papstkredit, kriege ich den roten Hut verliehen und werde Kardinal und habe die Aussicht auf den Einstieg in den höchsten Adel der Stadt Rom. Wie gesagt, keine Simonie, aber doch eine gewisse Form von gekauftem Hut. Aber, und das muss man auch sozusagen strafmindernd sagen, das findet nicht ohne Kontrolle statt. Das heißt, weil jeder natürlich diesen Mechanismus kennt, ja, wird sehr, sehr, sehr sorgfältig entschieden, wer dieses sehr teure Amt überhaupt kaufen darf. Ja. Es fehlt nicht an Bewerbern. Es gibt genug Konkurrenz, es gibt genug Bewerber. Und es gibt eine strenge Auswahl unter diesen Bewerbern. Und genau an dieser Stelle, ja, hilft ihnen all das nicht mehr, was die Familie Borghese bisher hatte. Nämlich irgendwie so eine ruhige Karriere, ja, mit einigermaßen Eignung, so wie es aussieht, Studium etc., genug Geld, um das Amt zu kaufen. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft, hier den Zuschlag zu bekommen. So, und Orazio Borghese der immerhin auch noch Laie ist in dem Moment, ja, erhält den Zuschlag und genau deswegen, weil Kardinal Montalto, Sie erinnern sich, der, für den sein Bruder Camillo als Vizelegat in Bologna ist, ja, der Neffe des regierenden Papstes, weil dieser Kardinal Montalto sich für ihn verwendet. Ja, der verwendet sich für den Bruder seines Stellvertreters in Bologna, so halt. Ja. Deswegen halt, also insgesamt kann man sagen, dass Orazio diesen riskanten Coup wagt, ja, weil er auf seinen Bruder und auf dessen Einfluss und auf dessen Kontakte baut. Ja, ohne seinen Bruder hätte er das nicht machen können. Es ist ein regelrechtes Familienunternehmen, was Sie hier sehen. Und das ist es natürlich auch finanziell. Orazio setzt alles, was die Borghese haben, auf dieses Kaufamt, ja. Und Sie können davon ausgehen, dass das eine abgesprochene Familienstrategie ist. Ja, sonst hätte der das nicht machen können. Da sind auch Erbschaftsregeln vor, dass einer das tun darf. Das ist abgesprochen, das ist eine Strategie. Und sie führt zum Ziel, der Kauf gelingt, Mitte 1590. Der Aufstieg bis ins Kardinalat ist zum Greifen nah. So, und Sie ahnen, was kommt? Umgehend tritt die größte Katastrophe ein, die in diesem Fall denkbar ist. Und die besteht darin, dass Orazio stirbt. Das heißt, er hat das gesamte Familienvermögen in dieses Amt investiert, stirbt wenige Monate später. Das Amt fällt an die Kammer zurück, das Amt ist weg, das Geld ist weg. Man hat sich verspekuliert, die Familie ist ruiniert. So, also sie wäre ruiniert, ja. Hätte sie nicht, und jetzt kommt das, worum es hier geht, Freunde. Ja. Und die Borghese haben Freunde. Camillo will als einziger verbliebener Bruder im Geschäft als Erbe dieses Auditoriats anerkannt werden. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, das verstößt gegen die Regeln, aber wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg. Und diesen Willen sozusagen unterstützen zahlreiche einflussreiche Personen. Und das ist jetzt interessant, wer das ist. Das sind zunächst die Medici, also diese Familie, die Sie kennen aus Florenz. Siena gehört ja zu Toskana damals immerhin schon. Das heißt, die Borghese stammen eigentlich aus dem Herzogtum Florenz. Und die Medici, die Herzöge von Florenz, betrachten die Borghese auch als ihre treuen Untertanen, ja, und sagen, naja, für unsere Landsleute in Not muss man ja was tun. Ja. So, also die Medici, die auch Kardinäle haben, Kardinal Medici taucht immer mal wieder auf, die engagieren sich da. Und es gibt noch einen, der sich stark engagiert, und das ist natürlich das, worum es in Rom oft geht. Das ist der reine Zufall, das ist nämlich der Papst selbst. Also hier sehen Sie ein wunderbares Beispiel für diese typisch römischen Auf- und Abkatastrophen in den Biografien, die man eben oft verfolgen kann. Ja. Just in den Tagen halt, ja, als es um diese Frage geht, darf Camillo das Erbe antreten, darf er sozusagen das behalten oder muss das an die Kammer zurückgeben, stirbt der Papst. Sixtus V., der ihn eigentlich ursprünglich mal gefördert hat, das ist zunächst sehr schlecht. Das wird immer schlechter. Es wird einer gewählt, Urban VII., von dem ist überhaupt nichts zu erwarten, aus verschiedenen Gründen. Nur stirbt er auch. Ja. Ja. Und zwar schnell genug, ja, dass man genau in der entscheidenden Zeit Kardinal Sfontrato zum Papst wählen kann. Der nennt sich Gregor XIV., wird im Dezember 1590 gewählt, genau in der Zeit, als die Auseinandersetzungen um diese Erbfrage, um das Auditoriat auf ihren Höhepunkt sind, also wie bestellt. Ja. So, Kardinal Sfontrato nämlich, also der jetzt Papst ist, ist ein alter Bekannter von Camillos Vater Marc Antonio. Und nicht nur ein alter, sondern vor allen Dingen ein guter Bekannter. Und das äußert sich in einem Umstand. Kardinal Sfontrato, Papst Gregor XIV., ist nämlich der Taufpate von Camillo Borghese. Ja, das heißt, der Patenonkel ist Papst geworden. Ja. Und das ist natürlich, also besser geht's nicht und unmittelbarer geht's auch nicht. Noch am Tag seiner Wahl wird Gregor XIV. Den Borghese, vor allem Camillo Borghese, im Besitz dieses unglaublich teuren und beinahe schon verlorenen Kaufamts bestätigen. Ja. Also, gerade nochmal davongekommen, ja, war zwar sehr, sehr knapp, aber gerade so die Kurve gekriegt halt, ja, in diesem römischen Karriereweg. Camillo ist Kammerauditor 1590 mit Aussicht auf den Kardinalshut. Er selbst hätte wahrscheinlich erwarten können, er setzt nämlich seine eigene Ämterlaufbahn. Er hat dieses Harakiri-Manöver mit dem Kaufamt ja nur machen müssen, weil sein Bruder da investiert hat und halt leider gestorben ist. Er selbst hätte seine Ämterlaufbahn vielleicht auch einfach so fortgesetzt. Es läuft nämlich für ihn auch gut weiter. Er erhält von verschiedenen Päpsten verschiedene Ämter und Aufträge, nun auch in diplomatischer Mission. Sie sehen, er ist überall unterwegs, also auf dem Feldlager, mit der Lanze in der Hand werden wir nicht sehen, aber in allen anderen Bereichen ist er unterwegs. Er wird nach Spanien geschickt in diplomatischer Mission als Sondernuntius zum spanischen König im Herbst 93. Er soll Philipp II. Für den Krieg gegen das Osmanische Reich gewinnen. Auch hier ist es wie so oft bei Camillo Borghese. Bahnbrechende Erfolge hat er nicht vorzuzeigen, aber ordentliche Arbeit immerhin. Und er knüpft Kontakte in Spanien mit der spanischen Krone, die vielleicht ja mal nützlich sein können. Zunächst aber tritt ein, was zu erwarten und was zu erhoffen war. 6 Jahre, ziemlich genau nach dem Kauf des Amt des Kammerauditors durch Orazio Borghese, erfolgt die Ernennung zum Kardinal von Camillo Borghese. Ja. Also genau das, was in diesem Deal sozusagen impliziert war, erfolgt ziemlich genau auf den Tag genau. Nach 6 Jahren erfolgt die Kardinalsernennung. Also Camillo Borghese ist jetzt immerhin schon mal Kardinal geworden und auch finanziell geht es aufwärts. Camillo wird im Jahr drauf zum Bischof von Jesi ernannt. Das heißt nicht, dass er jetzt nach Jesi reisen würde, um dort Bischof zu sein. Die Residenzpflicht gibt es zwar, aber die muss man nicht immer wahrnehmen. Da gibt es Ausnahmen. Man kann sich da dispensieren lassen, gerade wenn man Ämter in Rom hat. Seine Amtspflichten überlässt er einem Vikar, einem Vertreter vor Ort, und er selbst bleibt natürlich in Rom, aber, und das ist die Idee bei der ganzen Geschichte, kassiert die Einnahmen aus dem Bistum Jesi. Das ist Sinn der Sache. Das ist ein anderes europäisches Phänomen, was sich an dieser Stelle besichtigen lässt. Mit kirchlichen Einnahmequellen lassen sich ganz wunderbar Amtsträger bezahlen, die eigentlich in der Staatsverwaltung oder in der Diplomatie tätig sind, und zwar überall in Europa. Das macht es ja genauso attraktiv für Fürsten und Monarchen, eben auf die kirchlichen Stellen in ihren Territorien zugreifen zu können, also die besetzen zu dürfen mit Leuten ihrer Wahl. Wenn Sie mal gucken, wer im Reich Bischof wird, also im Heiligen Römischen Reich, also im deutschsprachigen Raum, dann sind das ganz häufig Leute, die irgendwo anders Kanzler sind und sonstige Ämter haben und so, die werden auch schnell zum Bischof gemacht, ja, da muss man sich schon nicht aus der eigenen Kasse bezahlen. Halt, ja. Das ist sehr praktisch. Das ist überall so und das ist im Übrigen auch kein ganz schwacher Grund für die Reformation, für die Einführung der Reformation im Reich, weil genau dieser Vorteil sozusagen sich damit verknüpft, den vollen Zugriff auf die Kirche zu gewinnen. Ich werde im Blick auf das Jahr 2017 natürlich nicht behaupten, das sei der einzige Grund, ja, aber es spielt eine Rolle eben für diese kirchenpolitischen Entscheidungen. Im Kirchenstaat ist es genau wie überall, nur dass hier der Landesherr, der ja auch der Papst ist, einen noch leichteren Zugriff auf die geistlichen Stellen hat. Im Prinzip ist es aber das Gleiche. Die Amtsträger werden nach Möglichkeit mit kirchlichen Geldquellen bezahlt und so ist es auch mit Camillo Borghese. Das ist auch bitter nötig. Ja. Er ist zwar Kardinal und alles sieht super aus bisher, aber die Familie leidet immer noch massiv unter dieser Spekulation von Orazio. Die 60.000 sind ja weg, halt, die haben sie ja nicht mehr gekriegt. Halt, ja. Es ist zwar gut gegangen, ja, aber unter Einsatz des gesamten Familienvermögens und das muss erst wieder reinkommen. Das ist das eine Problem, das sie haben. Und das andere Problem sind die Erfolge, die Camillo hat. Nämlich viele dieser Ämter, vor allen Dingen die diplomatischen Missionen, ja, sind richtige Himmelfahrtskommandos in finanzieller Hinsicht. Das heißt, wenn sie in Rom zum Diplomaten ernannt werden, müssen sie erstmal in die Brieftasche gucken, halt, ja. Weil sie nämlich als Diplomat im Dienste Roms zwar auch irgendwie ein Gehalt bekommen, aber das reicht hinten und vorne nicht aus, um das standesgemäße Auftreten vor Ort, also in Spanien in dem Fall, finanzieren zu können. Und das muss man eben aus der eigenen Tasche tun. Und das heißt, die Schulden, die Camillo Borghese hat, ja, und die Finanznot wird immer größer. Ja. Und so gesehen wird es auch langsam mal Zeit, dass er Bischof von Jesi oder Bischof von irgendwo wird, um selbst Geldquellen zu erschließen für sich, um sich auch finanziell mal wieder ein wenig zu sanieren, also auch vor diesem Hintergrund ist eine Bistumsverleihung zu verstehen. Alter. Außerdem, er tut ja auch was für sein Geld. Als Kardinal stehen ihm wieder neue Ämter offen, an denen er, in denen er sich weiter verdient machen kann. Ämter in verschiedenen römischen Behörden, in der Kongregation für die Bischofs- und Ordensleute, aber auch in der Inquisition. Also er wird Inquisitor, wenn Sie so wollen, oder Mitglied dieses Gremiums. Er macht sich auch hier verdient und er macht sich vor allen Dingen, und das ist auch fast noch wichtiger, wenig Feinde. Ja. Und deswegen gilt er, er scheint ein ganz verträglicher Charakter gewesen zu sein, als das, was alle werden wollen. Er gilt als Papabile. Ja? Er gilt langsam aber sicher als einer derjenigen, die mal in die engere Wahl ziehen könnte bei der anstehenden Papstwahl. Das nächste Konklave naht auch schon, 1605 ist es soweit. Hier sehen Sie eine Quellengattung, können Sie durchsehen, die da entsteht im Umfeld der Konklaven. Da sitzen Beobachter in Rom, die gehen das gesamte Kardinalskollegium durch und diskutieren, wer Papabile ist und wer nicht. Ja, und aus welchem Grund, wer wahrscheinlich Papst wird, das stimmt nie. Ja. Manchmal stimmt es auch, aber es ist, wie gesagt, eine Quellengattung für sich. Das kennen Sie heute noch, die Vatikanologen, ja, die es ja heute noch gibt, die bei jeder Papstwahl sozusagen prognostizieren, wie es werden wird. Und so, also das gab es damals schon und da in diesen Quellen heißt es, wenn er nicht so jung wäre, erst 52, wäre einer der ganz heißen Kandidaten. Halt. Er ist Papabile, aber auch, Sie kennen vielleicht auch das Sprichwort, wer das Konklave als Papst betritt, kommt als Kardinal heraus und genau so ist es. Er wird nicht gewählt. Er wird noch nicht gewählt. Im ersten Konklave des Jahres 1605 wird er nicht gewählt, stattdessen wird ein Medici gewählt, mal wieder Leo XI., Der aber stirbt umgehend und das nächste Konklave muss sich wieder mit der Frage beschäftigen, wer denn nun der nächste Papst werden soll. Und hier wird Camillo Borghese gewählt. Und damit sind wir bei der Frage, die in der letzten Phase dieses Kapitels natürlich liegt, wie werde ich Papst, wie gewinne ich die Wahl im Konklave. Das Konklave 1605 ist also das zweite, wo in dem er gewählt, beide eigentlich, sind eben auch typisch für die gesamte Zeit oder für Mitte des 16. bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Hier sieht man die üblichen Regeln, Parteiungen und Mechanismen am Werk und um die geht es mir jetzt. Die möchte ich Ihnen illustrieren mit Hilfe einer Archivalie, also einer Skizze, die Ihnen im Archiv sozusagen in die Hände fallen kann. Was Sie hier sehen, ist eine wunderbare Quelle, mit der Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick jetzt erstmal gar nichts anfangen können. Was Sie hier sehen, ist erstmal das Datum, 16. Oktober 1620. Das ist die Handschrift von Papst Paul V. halt, ja. Also der Papst sitzt im Oktober 1620 da und stellt folgende Liste auf. Und eingeteilt in diese Liste oder auf dieser Liste erfasst sind sämtliche Mitglieder des Kardinalskollegiums. Ja. Also Sie sehen hier, das ist das Kardinalskollegium im Oktober 1620. So, und die Preisfrage ist jetzt, in welche Gruppen? Es geht ja um die Frage, wer hat eine Chance, die nötige Zweidrittelmehrheit, die Sie brauchen, für die Papstwahl zu bekommen. Also wer gehört zu welcher Partei und wer wird wen wählen? Was daran jetzt wichtig ist, sind weniger die Nationalparteien als auch vielmehr die Nepotenparteien, die sich nämlich um sozusagen einen Träger des Namens der Papstfamilie scharen. Das sind in aller Regel Neffen, ja, die Sie hier sehen. Also dieser Borghese ist ja unser Camillo selbst, ist der Papst. Ja. Aber es gibt offenbar einen Kardinal Borghese, der hier unten als Führer der Partei steht, genau wie es einen Kardinal Aldobrandini gibt, der hier die Partei Aldobrandini anführt. Kardinal Montalto hätte hier gestanden, wäre er nicht schon gestorben. Aber hier sehen Sie Papstparteien, Familienparteien, angeführt von einem Träger dieses Namens, der in aller Regel ein Neffe des Papstes ist, der diesen Familiennamen hatte. So stellt sich die Faktionierung, die Untergliederung, die Parteienbildung im Kardinalskollegium dar. Ein großer Teil der italienischen Kardinäle, Franzosen, Spanier herausgerechnet, schart sich um den Neffen eines bestimmten Papstes. Ja, das ist das Ergebnis. Zwar des regierenden Papstes, wie die Borghese, die ja mit 37 auch führen, oder eben eines vorherigen Papstes, Montalto Aldobrandini. So, warum und was heißt das? Was das heißt, kann man sich schnell klar machen, wenn man überlegt, was Paul V. da eigentlich treibt, warum er das berechnet. Oktober 1620, er wird im Januar 1621 sterben. Ja, womöglich beginnt er das zu ahnen. Mindestens mal weiß er, dass Plätze frei sind im Kardinalskollegium. Plätze frei. Da dürfen maximal 70 Kardinäle geben. Ja. Einige sind gestorben, es sind Plätze vakant. Er kann Kardinäle ernennen. Ja. Und er verschafft sich in dieser Skizze eben einen Überblick über die Zusammensetzung des Kardinalskollegiums mit der Frage, wie viel sozusagen von uns muss ich noch ernennen, damit mein Kandidat, ja, nämlich der Anführer der Borghese-Partei oder mindestens irgendwer aus der Borghese-Partei, aus meiner Familienpartei, eine Chance auf die Zweidrittelmehrheit hat. Ja. Dafür rechnet er das aus. Alter. Und so sehen Sie, wie die Zeitgenossen selbst, hier der Papst höchst selbst, sich ihre Umwelt sozusagen erklärt haben. Und genau diese Mechanismen, das ist jetzt 1620 und betrifft die Wahl für 1621, die leider nicht so ausgegangen ist, wie Paul V. sich das erhofft hat, aber auch nicht ganz so schlecht, wie er befürchtet hat. Aber das betrifft diese Wahl. Aber die Mechanismen, die Sie hier sehen, gelten eben auch für die Zeit vorher, also für die Wahl 1605, das Konklave 1605. Auch hier gibt es Nationalparteien, Nepotenparteien. Es gibt dann hin und her. Am Schluss siegt dann Medici, Leo XI., der stirbt. Durch diese sozusagen schon erfolgten Gefechte ist das Kardinalskollegium noch mehr zerstritten. Die Mehrheitsbildung durch Allianzen wird immer schwieriger und man braucht einen Kompromisskandidaten. Kompromisskandidat heißt jemand ohne erklärte Feinde, ohne offene Rechnung, im Notfall auch einen der Jüngeren. Ja. Warum? Was ist so schwierig an den Jüngeren? Die Amtszeit, ja, die voraussichtlich haben. Weil wenn Sie heute einen 50-Jährigen zum Papst wählen und sind selbst 70, ja, war das wahrscheinlich ihr letztes Konklave halt, ja. Und das wissen die. Ne? Die denken natürlich auch. Ja, pff, ja. So. Also deswegen sagt man, okay, also jetzt vielleicht auch einen Jüngeren. Und ein solcher Kompromisskandidat ist eben genau Camillo Borghese. Und damit bin ich am Ende meiner Geschichte, wie man Papst wird. Also um zwei Punkte festzuhalten oder drei, es ist ein Familienunternehmen, Aufstieg in der frühen Neuzeit. Alles läuft über die Familie als Einheit, nicht über das Individuum. Ja. Der Einzelne wird zwar Papst, ja, aber dahinter steht eine Familie, ohne die geht's nicht. Über die Generation hinweg haben wir das gesehen, die Söhne übernehmen die Ämter, vor allen Dingen die Beziehungen des Vaters zwischen den Brüdern. Horatio setzt auf die Unterstützung Camillos beim Kauf des Auditoriats, setzt das gesamte Familienvermögen auf diese Karte, nach Absprache natürlich. Papst geworden ist in einer gewissen Weise die gesamte Familie Borghese mit ihrer Vergangenheit und mit dem Zutun vorheriger Generationen, aber auch in ihre Zukunft hinein sozusagen spielt dieses Pontifikat eine große Rolle. Hier gibt es einen entscheidenden Schub und beides wird deutlich eben in der Fassade von St. Peter, die Sie schon gesehen haben. Da wird der Name Borghese, also dieses Paulus Quintus Borghesius Romanus eingerahmt, ja, von Paulus Quintus, Paul der Fünfte. Warum nennt er sich Paul der Fünfte? Steht ihm völlig frei, den Namen zu wählen. Er wählt den Namen Paul als Ehrerbietung gegenüber Paul III. Allerdings, das war ein Förderer seines Vaters, dem er auf diese Weise dankt. Karrieren brauchen langen Atem über mehrere Generationen und das macht er hier deutlich in seiner eigenen Benennung als Papst, als Referenz Paul III., Förderer des Vaters. So, und auf der anderen Seite, das haben Sie vielleicht nur in Erinnerung, Paulus Quintus Borghesius Romanus, steht eben dieses Romanus und das ist die Aussage für die Zukunft, in die Zukunft hinein. Er ist in Rom angekommen, jetzt wird die Familie Teil des römischen Hochadels werden und das wird sie auch. Ja. Es geht um die Familie und auch das erklärt, warum Sie überall das sehen, was hier schon eingeblendet ist. Das ist, sehen Sie am Petersdom an der Fassade, die unter Paul V. renoviert worden ist. Deswegen steht da seine Widmungsinschrift. Der Petersdom ist ja eine andere Baugeschichte, aber da ist dieser sozusagen Umbauarbeiten abgeschlossen worden. Und das sehen Sie auch hier an einer Stelle und an ganz vielen Stellen dieser Fassade, das Familienwappen der Familie Borghese. Alter. Und das sehen Sie hier, hinterlässt die Familie Borghese, nicht die Person Camillo oder Papst Paul V. Spuren für immer bis zum heutigen Tag. Es gibt noch andere Verbindungen, die eine Rolle spielen. Die Verwandtschaft lässt sich ja auch künstlich herstellen, das haben wir gesehen. Also nicht nur so die Kernfamilie mit den Brüdern und dem Vater. Es gibt auch Patenschaften, die man eingehen kann nach Absprache. Ja, das ist eine Form von künstlich hergestellter Verwandtschaft, genau wie die Verschwägerung, die Einheirat in den römischen Hochadel, die jetzt ansteht und auch erfolgen wird. Es gibt Freundschaft als soziale Bindung. Das ist was, was Sie in der frühen Neuzeit schlechter greifen können. Freundschaft ist eine Beziehung zwischen sozial Gleichrangigen, ja, die sich, also alles, was hierarchisch wird, wird in der frühen Neuzeit nicht mehr Freundschaft genannt. Und höchstens nur rhetorisch, aber nicht in der Sache. Andere Formen von Bindungen haben wir hier am Werk gesehen. Das sind die landsmannschaftlichen Bindungen. Die Medici haben sich für die Familie aus Siena verwandt, nur weil die irgendwie mal aus der Toskana kamen. Und als Sammelbegriff und als Überbegriff für all das Patronage. Patronagebeziehungen, die haben Sie hier subkutan an jeder Stelle wirken sehen. Wenn sich ein Rang höherer verwendet, dem man dafür Dank und Gegenleistung schuldet, dann ist das Patronage. Und aus all diesen Beziehungen, Verwandtschaft, künstliche Verwandtschaft, Landsmannschaft, Freundschaft, gleicher Studienort, ich weiß nicht was, Patronage, entsteht ein Netz aus sozialen Beziehungen. Und diese Beziehungen gründen sozusagen und halten und stabilisieren Karrieren in der frühen Neuzeit. Ja. Dieses Netz wird eben auch gezeigt. Ja. Es wird nicht verschwiegen. Diese Beziehungen sind überhaupt gar nicht irgendwie tabu oder illegitim. Sie werden im Gegenteil demonstrativ zur Schau gestellt. Die Stolz auf das Familienwappen, auf den Familiennamen sehen Sie hier. Und das ist auch kein Wunder und das ist die Quintessenz dieses Teils. Die frühneuzeitliche Gesellschaft ist eben strukturiert von solchen Formen der sozialen Vernetzung. Sie basiert auf Familien und auf Klientelbeziehungen, die Kontakte stiften, Vertrauen schaffen, Aufstiegschancen eröffnen. So, das ist die eine Hälfte der frühen Neuzeit. Die andere Hälfte der frühen Neuzeit ist, dass sie aber auch eine zentrale Phase in diesem Prozess der Staatsbildung ist. Das heißt, in einem Prozess, der sich niederschlägt und äußert in der Ausbildung von Behörden, in der Zentrale vor Ort, deswegen habe ich Ihnen das lange ausgeführt, das findet ja auch statt, parallel dazu. Da denkt man, hier kommt die moderne Bürokratie schreitet in Rom voran. Und dann hört man aber, die Gesellschaft ist gegründet auf Klientel und Vernetzung. Beides gehört zusammen. Das sind beides Teile, die zur frühen Neuzeit sozusagen, die beide Seiten der frühen Neuzeit eben auch ausmachen. Und genau das sehen Sie auch in der Karriere von Camillo Borghese. Und natürlich spielt Eignung eine Rolle. Aber wir sind eben in der frühen Neuzeit. Im entscheidenden Moment brauchen Sie die richtigen Beziehungen, sonst hilft Ihnen die Eignung nicht. All das hat Camillo Borghese bei seinem Aufstieg gelernt und selbst bestätigt gefunden. Und Sie können sich denken, welche Konsequenzen er daraus zieht, als er denn Papst geworden war. Nach allem, was Sie bisher gehört haben, wird Sie nicht verwundern, was Paul als erstes macht. Er verteilt nämlich die höchsten Ämter der Kurie an seine Familie. Das ist das, was seine ganze Karriere gezeigt hat. Paul V. ernennt vor allen Dingen als wirklich im Wortsinne erste Amtshandlung einen Neffen zum Kardinal, wie seine Vorgänger auch, nämlich seinen Neffen Scipione Borghese. Der war während des Konklaves im Jahr 1605 wo? In Perugia, und hat da was gemacht? Beide Rechte studiert. Ja. Also Sie sehen, er ist auch sozusagen auf diesem Pfad unterwegs. Er eilt nach der Wahl seines Onkels natürlich sofort nach Rom, ja, weil er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ja, und die Hoffnung trügt ihn auch nicht. Er wird Kardinal. Er wird das, was man in der Forschung Kardinal-Nepot nennt. Ja. Papst Nepoten, das ist immer die Rede auch von Nepotismus, Vetternwirtschaft. Nepos ist natürlich der Vetter, ja, im engeren Sinne. Und Scipione ist ja auch ein Neffe, ein waschechter Neffe von Camillo Borghese. Diese Nepoten, Kardinalnepoten, bekommen noch eine ganze Reihe von Ämtern. Und sie müssen die auch bekommen, weil wir uns in der Zeit des sogenannten institutionalisierten Nepotismus befinden. Also Nepotismus, das kennen Sie als Schimpfwort, das ist die Vetternwirtschaft. Ist in Rom aber zunächst nichts anderes als der Einsatz von Verwandten, Neffen oder anderen Verwandten im Rahmen der Papstherrschaft. Ja? So, wenn man sich das Ganze jetzt aus der Sicht der Frühneuzeit anguckt, kann man sagen, das ist ein perfekter sozialer Aufstieg nach den Regeln der Zeit. Wenn man sich das aus heutiger Sicht ansieht, kann man nur eins sagen, es ist ein einziger Abgrund an Korruption, Alter. Und zwar in der Ämtervergabe wie in der Amtsführung. Das hat überhaupt nichts mit der modernen Leistungsgesellschaft zu tun, die auf Qualifikation setzt, auf formale Eignung setzt. Hier geht es ausschließlich um Netzwerke, Vetternwirtschaft, Nepotismus, eben um das, was man modern betrachtet als Korruption begreifen würde. Und genau das ist das Missverständnis, um das es mir hier sozusagen zentral geht. Korruption, ja. Ist das nur nach den Maßstäben unserer Zeit. Ja. Aber diese Maßstäbe können für die Frühneuzeit nicht gelten. Beziehungsweise, wenn man sie dann anwenden würde, würde man das gesamte System aus Normen und Praktiken, aus ethischen Einstellungen, Überzeugungen, Wahrnehmungen und so weiter überhaupt nicht verstehen, ja, wie die frühe Neuzeit funktioniert. Und deswegen möchte ich nochmal kurz zu der frühneuzeitlichen Sicht auf diese Dinge eingehen und dabei zwei Sachen betonen, nämlich die moralische Fundierung im Normenkontext der Zeit und die funktionale Notwendigkeit dieser Form von Familienherrschaft. Also in der vormodernen Gesellschaft, das haben wir ja bei Camillo gesehen, die ist auf Familie und Klientel gegründet. Persönliche Beziehungen gelten hier. Hier ist Nepotismus in bestimmten Grenzen legitim. Er ist moralisch geboten und überdies funktional. Moralisch geboten. Die Sorge der Päpste, nicht nur der Päpste, sondern von jedem, der Karriere macht, um die eigene Verwandtschaft, die ihn ja auch unterstützt in diesem Familienunternehmen Karriere, diese Sorge der Päpste kann sich auf eine ausdrückliche, schriftlich fixierte, immer wieder auch künstlerisch sozusagen zitierte, berufene, sittliche Norm stützen, und das ist das Gebot der Pietas. Ja. Das haben sie schon in der Antike. Die Pietas bündelt die Verpflichtungen eines jeden gegenüber seinen Verwandten und seinen Landsleuten auch. Da haben sie Landsleute wieder, ja. Diese Norm der Pietas fordert es geradezu, die eigene Familie an den Früchten des Erfolgs teilhaben zu lassen. Das Ausmaß ist vielleicht verhandelbar, das Prinzip ist aber unstrittig. Und das bekommen vor allen Dingen die Päpste zu spüren, die es wagen oder experimentieren damit, vielleicht mal keinen Nepoten zu ernennen. Gibt es auch im 17. Jahrhundert. Es gibt Päpste, die sagen, nö, ich ernenne keinen Neffen zum Kardinal. Die Neffen kommen zwar angereist, aber sozusagen gucken in die Röhre. Ja. Und was passiert? Diese Päpste werden in der römischen Öffentlichkeit beschimpft als pietätlos. Alter. Ihnen mangelt es an Pietas. Ja. Sie kommen ihrer Verpflichtung, ihre Familie an den Früchten ihres Erfolgs teilhaben zu lassen, nicht nach. Ja. Es ist eine moralische Pflicht, das zu tun, was ich Ihnen hier als sozusagen Ausbund der Korruption eben geschildert habe. Zu dieser sittlichen Norm kommt ein funktionales Argument dazu, und ich kann hier ganz einfach Thomas von Aquin zitieren. Thomas von Aquin lehrt nämlich, dass Bischöfe und Päpste ihre eigenen Verwandten, vorausgesetzt gleiche Würdigkeit immerhin, ja, anderen Bewerbern vorziehen sollen. Nicht vorziehen sollen, sondern vorziehen müssen. Halt, ja. Sie sollen ihre eigenen Verwandten sozusagen bevorzugt behandeln. Alles andere wäre töricht, das wäre politisch dumm. Halt, ja. Und warum ist das so? Weil man Verwandten eben mehr vertrauen kann als anderen. Nach Thomas von Aquin hat das Max Weber ein bisschen anders formuliert, aber in der Sache ähnlich. Er sagt, Vertrauen und Verlässlichkeit, wie entsteht die? In modernen Demokratien, vielleicht in modernen Bürokratien, als abstrakte Diensttreue, ja, dem Amt gegenüber, den Amtspflichten, dem Amtsverständnis gegenüber, in der Vormoderne, also Mittelalter auch noch eingeschlossen, Frühneuzeit, nur durch persönliche Dienertreue, also nicht Diensttreue dem Amt gegenüber, sondern Dienertreue demjenigen gegenüber, dem ich das zu verdanken habe. Das ist sozusagen dieses personale Verhältnis, ist das, was Vertrauen herstellt und Verlässlichkeit. Nepotismus ist eben kein Abgrund an Korruption, sondern genau das Gegenteil. Es ist moralisch geboten und es ist hochfunktional. Hochfunktional. Also diese Gesellschaften funktionieren nicht ohne das. Wir haben eine Versorgungsfunktion für die Verwandten des Papstes im Sinne der Pietas und auf der anderen Seite, so wird das in der Forschung auseinandergehalten, eine Herrschaftsfunktion für das Papsttum. Und genau diese beiden Dimensionen sehen wir eben beim Kardinalnepoten. Er herrscht, Verwandte sind vertrauenswürdiger als andere. Wenn man die Verwandtschaft in die Ämter hieft, sitzt da schon kein anderer, dem man vielleicht weniger vertrauen kann. Das ist schon mal eine elementare Herrschaftsfunktion. Ein weiterer Grund liegt aber in dem, was ich schon oft zitiert habe, als Staatsbildung. Dieser Ausdifferenzierungsprozess der römischen Behördenlandschaft macht es immer komplizierter, wie die Kurie funktioniert. Diese wachsende Bürokratie entwickelt zwar neue Prinzipien, ja, sachgemäße Entscheidungen und so weiter, was langfristig, ja, diesem Personalen entgegenlaufen wird, aber noch sind diese Behörden darauf angewiesen, dass ein personales sozusagen Element da eingespeist wird. Der Papst allein kann nicht mehr koordinieren, was in diesen vielen Behörden passiert. Das soll er ja auch nicht, er ist ja der Papst, er ist das Oberhaupt der Christenheit und nicht irgendein Chefbürokrat. Er hat ein völlig anderes Rollenverständnis. Man braucht noch jemanden, auch wenn diese Behörden in sich schon allein sozusagen bürokratisch funktionieren. Man braucht noch jemand, der diese Behörden irgendwie kontrolliert, verzahnt, auf einen Punkt zulaufen lässt. Und dieser Punkt soll symbolisch für den Papst und die monarchische absolute Papstherrschaft stehen. Und deswegen ist es günstig, dass er den Namen des Papstes trägt. Und das ist sozusagen eine funktionale Erklärung für den Kardinalnepoten. Er verknüpft eben diese Behördenlandschaft, die auseinandertreibt, indem er an der Spitze aller Behörden steht. Immer wieder er, ja, läuft alles auf ihn zusammen und man hat den Eindruck, Rom ist schon noch sozusagen eine monarchische Herrschaft und der Papst, dessen Namen er ja trägt, hat noch alles im Griff. Und im Windschatten dieser Funktion, ja, kommt diese behördliche Differenzierung überhaupt erst in Gang und kann sozusagen vor sich hin funktionieren nach anderen Prinzipien, die man aber offiziell noch nicht brauchen kann, halt, ja. So, um das mal so zu sagen. Dafür reicht es aber eigentlich aus für diese Klammerfunktion, wenn der Kardinalnepot die Amtspost einfach nur unterschreibt. Lesen muss er sie dafür nicht. Also er muss einfach nur seinen Namen dahin schreiben, dann reicht es aus, um diese Fiktion zu wahren. Und tatsächlich können wir feststellen, dass viele Nepoten, allen voran Scipione Borghese, sich um die Amtsgeschäfte mit ihren zahlreichen Amtstiteln überhaupt nicht gekümmert haben. Überhaupt nicht. Das war eben ziemlich gleichgültig. Ja. Er überlässt die Arbeit den Experten in den Behörden, den Sekretären, den Sachbearbeitern und so weiter, diesen frühneuzeitlichen Bürokraten, und kümmert sich selbst um anderes. So, und was macht das? Die Preisfrage mit der ganzen Zeit. Er geht einer anderen Beschäftigung nach, die genauso zur Herrschaftsfunktion des Nepotismus gehört, wie das erste, was ich eben skizziert habe und wahrscheinlich noch wichtiger ist. Er ist nämlich der Chef der Klientel. Und das sehen Sie an einem formalen Umstand, einem äußeren Umstand schon, wenn Sie die Briefe, die da massenhaft in Rom im Archiv liegen, sich angucken und sich fragen, an wen sind die denn adressiert? Ist sie nicht an den Herrn Kardinal Nepoten oder Herrn Kardinal Behördenleiter oder so adressiert? Die sind die Post an Borghese, die massenhaft in Rom, die täglich hunderte Briefe da eintrifft, ja, ist adressiert an den Kardinale Patrone, an den Kardinalpatron, an den obersten Patron sozusagen der päpstlichen Klientel. Die Leute wenden sich an ihn als den Patron. Sie stellen sich als die treuen Diener der Familie Borghese dar. Hier sehen Sie wieder diesen Aspekt der Familienherrschaft. Da sehen Sie Scipione Borghese. Also das sieht doch eher nach Patronage aus als nach Bürokratie, finde ich. Das ist eine späte Porträtbüste von Gian Lorenzo Bernini, die Sie hier sehen. Sie sehen, in welchem sozialen Milieu wir jetzt unterwegs sind, mit Künstlern wie Caravaggio und Bernini und so weiter. Ja. Das ist sozialer Aufstieg auf einer künstlerischen Ebene. So, dieser Scipione sitzt den ganzen Tag da und schreibt diese Patronage-Korrespondenz. Das heißt, ihn erreichen Bitten von ungezählten Leuten, die alles sagen, wir sind treue Klienten der Familie Borghese. Wir bieten unsere Dienste an. Und was sind Dienste in der Zeit? Konkrete Handlungen, konkreten Fällen. Vielleicht auch, aber vor allen Dingen Loyalität. Ja. Die sagen, gib mir ein Amt und ich werde dir loyal dienen. Das heißt, ich werde all das machen, was du mir sagst, ob das in irgendeiner Regel steht oder nicht. Das ist loyale Pflichterfüllung. Das ist Dienertreue der frühen Neuzeit. Und diese Dienertreue wird eben generiert, ja, über diese Patronagebeziehungen, in deren Zentrum als Kardinalpatron, als oberster Patron eines großen, großen Netzwerkes, eben Kardinal Borghese steht, wie vor ihm und nach ihm die anderen Kardinalnepoten. Das ist ihre Aufgabe. Sie sind sowas wie zentrale Gunstmanager im Dienste und in Stellvertretung des Papstes. Das ist in der römischen Ausformung sicher extrem mit der Patronagebürokratie, die sich da entwickelt. Scipione Borghese hat fast jeden Tag mehrere Stunden Audienzen abzuhalten mit Bittstellern aus der ganzen Welt, die irgendwas von ihm wollen. Irgendwie einen Rechtsbeistand für den Bruder in Genua, ja, eine Privilegien für die Mutter in der Toskana, irgendwas halt. Ja. Und vieles von dem kann er gewähren und er muss auch Buch führen, er muss da Überblick behalten, wem er was gegeben hat, weil er für alles Gegenleistung erwarten darf. Das ist dieses Grundprinzip do ut des, ich gebe, damit mir gegeben wird. Das ist die Idee dahinter, das ist moralisch verpflichtend für die Leute. Die sagen das nicht nur so, um irgendwelche Vorteile abzugreifen, das tun sie natürlich, aber sie halten sich auch dran. Es ist eine moralische Pflicht, eben das einzuhalten. So, um das einzuordnen können, vielleicht noch zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung, diese Form von sozialer Vernetzung und Verflechtung durchzieht die ganze Gesellschaft. Was Sie hier gesehen haben, ist aus zwei Perspektiven dieses päpstliche Netzwerk. Aus der Sicht von Camillo Borghese, der nach oben guckt, und aus der Sicht von Paul V., der nach unten guckt, ja, und dann sozusagen sein Netzwerk über die Welt da strickt oder stricken lässt von Scipione Borghese. Es gibt natürlich noch andere Netzwerke. Es gibt die Netzwerke der konkurrierenden Nepotenparteien, die man auf dieser Skizze von Paul V. ja gesehen hat. Und es gibt auch Netzwerke in den Provinzen und so weiter und so fort. Also es ist nicht ein großes Netzwerk, das alles erklärt, sondern diese Netzwerkstruktur finden Sie in ganz verschiedenen Kontexten und Zusammenhängen und Ausformungen überall in der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Das ist die eine Bemerkung. Und die andere, Sie finden es deswegen überall, weil das Ganze eine moralische Basis hat, weil das nicht verboten ist, sondern geboten ist halt, ja, weil es eben die Gesellschaft strukturiert. Die Pietas, die moralische Pflicht, das hat man schon, der Gabentausch, Duodes und so weiter, das sind sozial verpflichtende Regelungen. Die Netzwerke und ihre Pflege werden deswegen auch eben nicht im Geheimen betrieben, sondern offen zur Schau gestellt. Es gibt sowas wie eine Kultur der Patronage, die das Denken, das Fühlen und das Handeln der Menschen sozusagen durchdringt und die sich eben auch ausdrückt in ganz spezifischen, geregelten Ausdrucksweisen. Es gibt also eine spezifische Semantik, eine Symbolik, eine Rituale und so weiter, ja, der Patronage und dieser sozialen Vernetzung. Also wie diese Leute reden, agieren, handeln, sich gegeneinander positionieren, ja, mit welchen Gesten sie sich bewegen und so weiter. Das ist im hohen Maße strukturiert, geregelt, wie es auch heute noch strukturiert und geregelt ist, nur in einer anderen Gesetzen. Und in der frühen Neuzeit ist das Dominieren, das sind eben diese Patronageaspekte, die hier zum Ausdruck gebracht werden und zum Ausdruck gebracht werden sollen und müssen. Sie werden sozusagen zur Schau gestellt, weil sie ein Politikum erster Güte sind, weil sie die Machtverhältnisse in Rom illustrieren und zementieren. Wenn Sie zum Beispiel ein Ritual haben, wie den Umstand, dass ein wichtiger Patron anreist, sich der Stadt Rom nähert, der wird vor der Stadt Rom anhalten mit seiner Kutsche und darauf warten, dass seine Klienten aus der Stadt Rom, möglichst angesehene Leute, mit ihren Kutschen rauskommen und mit ihm gemeinsam in einem großen Einzug in die Stadt wieder einziehen. Da zeigt er seine Klientel. Und das ist Politik, das ist nicht Firlefanz, ja, das ist, für die sich irgendwelche Kulturhistoriker interessieren, sondern sozusagen, das ist der Kern der römischen Machtverhältnisse, der hier auch inszeniert und letztendlich Performance auch dargestellt wird. Also Patronage, die soziale Vernetzung hat eine moralische Verankerung. Sie bildet eine eigene Kulturform aus mit einer eigenen Sprache und Symbolik. Und aus der Sicht von oben hat das Ganze auch eine Herrschaftsfunktion. Das loyale Personal steht zur Verfügung. Camillo selbst hat das natürlich erlebt und gelernt im Zuge seiner Laufbahn. Und als Papst macht er nichts anderes. Warum muss es sein Neffe machen? Warum kann er das nicht selbst machen? Das erklärt sich aus der Rolle des Papsttums. Er steht über den Parteien als liebender Vater aller, als Oberhaupt der christlichen Kirche. Und dann kann er nicht als Patron der einen Partei die einen bevorzugen und die anderen benachteiligen. Das geht aus ideologischen Gründen nicht so. Aber diesen Umstand, dass sie so jemanden brauchen, ja, der Netzwerke betreut und diese auseinanderstrebende Bürokratie zusammenhält, diese beiden Basisphänomene der frühneuzeitlichen Entwicklung haben sie überall. Und das erklärt auch, warum sie nicht nur in Rom diese Kardinalnepoten haben, sondern wenn sie sich mal umgucken in der Zeit um 1600, 16., 17. Jahrhundert, haben sie an allen Höfen Europas solche Figuren. Wenn Sie überlegen, was Sie wissen über Richelieu oder Mazarin in Frankreich, die sind genau das. Das sind Verwalter der päpstlichen Gunst mit ganz wichtigen auch Regierungsämtern, die beides zugleich machen, die königlichen Netzwerke betreuen und über ihre sozusagen Getreuen in den Ämtern und auch jenseits der Ämter die königliche Politik durchsetzen, das, was wir alle Absolutismus nennen, Alter, funktioniert genauso. Sie brauchen diese Figuren eben auch in der Absolutherrschaft Frankreichs. Das sind sozusagen Übergangs- und Phasenphänomene, die Sie überall sehen. Sie können auch Lerma, Olivares in Spanien, Buckingham in England, die gibt es überall, diese Leute. Und der Kardinalnepot ist praktisch ein Vertreter dieser Gattung. Man spricht in der Forschung auch von Günstlingministern. Die sind Minister, die ersten Minister, Premierminister, aber Günstlinge, Günstlinge des Herrschers und ihrerseits Patronagemanager, die die herrschaftliche Gunst sozusagen verwalten. Und der innere Zusammenhang, und damit kann ich fast langsam aufhören, der innere Zusammenhang zwischen beiden Ebenen, zwischen der Gunst und der Bürokratie, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, besteht nicht darin, dass wir hier zwei wesensfremde Prinzipien haben, die nebeneinander laufen und sich irgendwann mal sozusagen abschießen werden halt, sondern die sind verzahnt miteinander und das eine lebt vom anderen. Wir brauchen umso mehr Patronage-Ressourcen, je mehr Ämter es zu besetzen gibt, je weiter diese Expansion von Amtsapparaten und so weiter gedeiht, ja, auch in der Provinz, in der Regionalverwaltung, umso mehr loyale Leute brauchen sie. Wo kriegen sie die denn her? Die kriegen sie her aus dieser gezielten Patronagepolitik, aus diesen Hunderten von Briefen, die Borghese jeden Tag beantwortet halt. So funktioniert das System und die Leute tun ihre Pflicht, ja, die gehorchen diesen jungen Behörden nicht, weil der Befehl aus der Behörde kommt, sondern weil der Behördenchef ihr Patron ist, Alter. Und indem das ineinander greift, ja, funktionieren die Behördenstrukturen in der frühen Neuzeit praktisch ohne, dass die Behörden an sich die Autorität hätten, die man ihnen unterstellen kann, wenn man sieht, wie gut es trotz allem funktioniert. Weil sie sozusagen begleitet werden von diesen personalen Beziehungen zwischen den gleichen Leuten in verschiedenen Rollen. Also weil der Behördenchef nicht der Dienstvorgesetzte ist, sondern gleichzeitig der Patron, der mir alle möglichen Wünsche erfüllen kann, sind die Leute, die Amtsträger, die untergeordneten Amtsträger bereit, die Weisungen aus Rom sachgerecht und angemessen zu exekutieren. Das ist der Zusammenhang, den Sie überall in Europa sehen. Ich sage nur einen letzten Punkt, das ist vielleicht noch das Interessanteste für die römischen Zusammenhänge. Dabei kann ich es dann belassen. Rom hat diese allgemeinen europäischen Phänomene aufzuweisen, aber natürlich auch noch ein paar Besonderheiten. Und die liegen nicht zuletzt darin, dass allein in Rom dieser Günstlingminister ein Verwandter des Regenten ist. Ja? Richelieu ist ja nicht mit dem französischen König verwandt und Mazarin auch nicht. Halt. Scipione Borghese ist es aber. Und das liegt daran, das liegt auf der Hand, wir haben allein in Rom eine Wahlmonarchie, wo ständig sozusagen neue Dynastien an die Macht kommen. Und wir haben dort ein gesteigertes Bedürfnis, in sehr kurzer Zeit das Ansehen der Familie für immer zu etablieren. Und das sehen Sie vor allen Dingen, da sind die Namen schon gefallen, auf dem Feld der Kunst. Sie kennen wahrscheinlich alle sozusagen die Ausdrucksformen höfischer Repräsentationen in der frühen Neuzeit, das Schloss Versailles und so weiter. Man baut Paläste, man baut Villen, man legt Kunstsammlungen an. Auch hier ist der Papst nur beschränkt einsatzfähig als Papst. Ja, kann er zwar Kirchenfassaden finanzieren wie in St. Peter, aber er kann keine Paläste bauen und er kann keine Kunstsammlungen anlegen, weil das höfische, weltliche höfische Repräsentation ist. Und das darf er aus sozusagen ideologischen Gründen nicht. Und auch hier springt sein Neffe ein. Und was Sie hier sehen, ist der berühmteste Niederschlag dieses Zusammenhangs, das ist die Villa Borghese in Rom. Also im Grunde der Landsitz gibt den Palazzo in der Stadt, die Villa außerhalb, das war damals außerhalb der Stadt, die Villa Borghese in Rom. Die kennen Sie, wenn Sie sie kennen, deswegen, weil in dieser Villa Borghese die Galleria Borghese untergebracht ist, was eine der größten Kunstsammlungen aus dem Barock in Rom und weltweit bis zum heutigen Tage ist. Und diese Kunstsammlung ist das, was Scipione Borghese auch mit Hilfe seiner Klienten in den Ämtern und außerhalb der Ämter im Laufe seiner Regierungszeit zusammengetragen hat. Und in dieser Kunstsammlung finden Sie die Büste, die Sie schon gesehen haben von Bernini, und Sie finden auch solche Gemälde von Caravaggio, der völlig anders ist als das Papstporträt. Und das kann natürlich der Papst nicht sammeln, eine derart weltliche Kunst, das kann aber Scipione Borghese sammeln und auf diese Weise zum ewigen Nachruhm praktisch der Borghese beitragen. Und mit dieser Aussicht auf die Villa Borghese möchte ich es belassen und vielleicht mit einem etwas moralisierenden Satz. Wenn Sie das nächste Mal denken, die frühe Neuzeit sei korrupt, dann dürfen Sie sich nicht über die Villa Borghese freuen. Das ist nämlich die Frucht dieser Korruption. Das ist sozusagen der kulturelle Niederschlag eines Mechanismus, der völlig anders ist als in der Moderne, aber historisch gesehen eine viel längere Lebenszeit hatte, als unsere modernen Ideen sie heute haben. So, vielen Dank.
Das war die Historikerin Birgit Emich über den Aufstieg Camillo Borgheses zum Papst Paul V. Birgit Emich hat ihren Vortrag am 12. Mai 2016 am Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.